This podcast is brought to you by LMU Munich.
Was ist eigentlich das Faszinierende am Fußball? Das ist eine Frage, die ich mir vor allem in diesen Tagen sehr oft stelle. Ihr auch? Zeit, endlich Antworten zu finden. Und zwar an der LMU, der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich habe für euch die Top 10 zusammengetragen, warum Fußball uns alle so packt. Naja, nicht alle, mich hat das Virus noch nicht erwischt, aber fast alle. Los geht's. Punkt Nummer 1.
Fußball kann man tatsächlich sehr leicht, selbst wenn man sich nicht für Fußball interessiert, verstehen. Wenn sowas wie eine Weltmeisterschaft ansteht, dann kann man tatsächlich ein Millionenpublikum auch dadurch erreichen, dass man keinerlei Expertenkenntnisse braucht, um rauszukriegen, wer das Spiel gewonnen hat und wer nicht, was bei anderen Sportarten ja so einfach nicht ist.
Sagt Professor Armin Nassehi, Soziologe und vor allem Schalke-Fan. Punkt Nummer 2. Wir brauchen nun mal Helden. Menschen, zu denen wir aufblicken können. Und das sind derzeit eben nicht Politiker, Philosophen oder Wissenschaftler, sondern Menschen wie Ronaldo, Özil und Schweinsteiger. Cristiano Ronaldo hat 26 Millionen Follower auf Twitter, 83 Millionen Fans bei Facebook. Zum Vergleich, Angela Merkel hat gerade mal eine 500.000, Barack Obama 40 Millionen, also die Hälfte von Ronaldo.
Fußballer sind mit die größten Stars unserer Zeit, parallel zu sehen halt mit Rock- und Popstars und mit Schauspielern.
Punkt Nummer 3. Eigentlich wollen wir doch nur wieder wie im alten Rom Gladiatorenkämpfe sehen. Männer, die kämpfen und leiden und Unglaubliches schaffen. Elfmeter und Freistöße und Torserien und überhaupt. Und dafür mehrere Millionen Euro im Jahr bekommen, ganz ohne Sozialneid.
Die sollen, wie die Fußballsprache sagt, dahin gehen, wo es weh tut. Ja, und beim Fußball tut's immer weh. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Das wollen die Leute sehen und dann kann man irgendwie auch mitliefern. Das ist eine Leistung, die dann auch entsprechend honoriert wird.
Punkt Nummer 4. Beim Fußball dürfen wir Deutsche sein. Wir dürfen unsere Fähnchen schwenken und Deutschland oder gleich Schland rufen und uns gegen andere Länder abgrenzen. Ganz offiziell und von der Gesellschaft genehmigt.
Diejenigen, die also auch eine Deutschlandflagge sonst nur mit der Kneifzange anfassen würden, hängen sie sich jetzt ans Automobil und fahren dann damit entsprechend rum. Das hat durchaus eine Form von Identitätsbildung, die aber ja keine engere Form von Vergemeinschaftung produziert, sondern eher ein Medienphänomen ist. Man kann sagen, weil so viel darüber berichtet wird, dann kann ich dadurch, dass ich mich selber irgendwie da einklinke, mich selber als Teil einer großen Geschichte sehen.
Ich versuche mir gerade Armin Nassehi im fähnchengeschmückten Auto vorzustellen. Ganz in Schwarz gekleidet, wie immer, Sonnenbrille, lächelnd mit einer Hand am Steuer, den Ellbogen auf dem offenen Fenster abgestützt. Aber diese Vorstellung zerplatzt leider wie eine Seifenblase.
Ich werde kein Fähnchen am Auto haben. Ich habe mir überlegt, eine Brasilienfahne dran zu machen, aber das mache ich jetzt doch nicht. Mein Sohn hatte eine Piratenfahne vorgeschlagen. Das ist vielleicht auch noch eine Option.
Kein Fähnchen Nassehi-Auto. Schade. Dann eben weiter im Text. Halbzeit unserer Top 10. Wir kommen nämlich zum 5. Punkt. Und da fragen wir jetzt mal Professor Christoph Neuberger, einen Kommunikationswissenschaftler. Denn wir wollen natürlich nicht nur Fußball sehen, sondern wir wollen vor allem auch darüber reden. Punkt Nummer 5 ist also, der Fußball verbindet uns. Und zwar nicht nur im Stadion, sondern auch auf dem sogenannten Second Screen. Das ist der Laptop oder das Tablet oder auch gerne das Smartphone, das nebenher als Informations- und Kommunikationsquelle dient.
Das Phänomen Second Screen findet man überall, dass man Spielszenen kommentiert, dass man darüber spekuliert, wer denn nach der Halbzeit eingewechselt wird oder wie das Spiel ausgehen wird. Und das hat ähnlich wie beim Tatort eine sehr große Bedeutung gewonnen.
Genau das wird übrigens gerne als das digitale Lagerfeuer gesehen. Wir rücken zusammen und fühlen uns für einen kurzen Moment als Teil des großen Ganzen. Beim Tatort ist das ein regionales Phänomen, auf Deutschland, Österreich und die Schweiz begrenzt. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft wird's international. Dann können wir mit Menschen aus der ganzen Welt über das lästern, was wir gerade sehen.
Das heißt, das Völkerverbindende wird dann wahrscheinlich noch besser funktionieren, als wenn dann die Aktivitäten sich quasi immer mit den Zeitzonen dann eben verändern und man einfach deshalb, weil die eine Hälfte schläft, während die andere dann twittert, das gar nicht funktionieren kann.
Punkt Nummer 6. Durch den Fußball gibt es eine große Öffentlichkeit für andere Kulturen, andere Länder, aber auch andere Probleme. Die Politik bleibt nicht vor der Tür. Angela Merkel saß 2006 bei der Fußball-WM in Deutschland mit entsprechendem Schal im Stadion. Und natürlich erfahren wir, wie es den Gastgeberländern geht. Das macht den Fußball zu etwas so viel Größerem, Wichtigerem, als es das einzelne Spiel sein kann. Und Twitter und Facebook sind als Sprachrohre nicht zu bremsen.
Interessant dürfte sein, also nicht nur, weil sich Fans dort artikulieren, sondern auch die politischen Themen, die im Vorfeld ja jetzt schon eine große Rolle spielen, inwieweit diese Themen dort behandelt werden.
Natürlich wird es den Organisatoren vor Ort gar nicht gefallen, wenn diese Themen öffentlich diskutiert werden, aber sie können nichts dagegen tun. Punkt Nummer 7, und jetzt mache ich mich unbeliebt, Gruppenzwang. Steile These von mir, ich glaube, manche trauen sich einfach nicht, Fußball langweilig oder blöd zu finden, weil es nun mal der Sport ist. Fußball gehört dazu, und jetzt hätte ich beinahe gesagt, wie das Amen in der Kirche, oder? Vor allem während einer Weltmeisterschaft sieht man nichts anderes mehr als Fußball, egal ob man einkaufen geht oder ein bisschen Ruhe im nächsten Biergarten sucht.
Die Politik benutzt dann Chiffren, die mit dem Fußball zu tun haben. Unternehmen werden ihr Marketing umstellen auf Fußballsemantiken und Fußballbilder. Wahrscheinlich fliegt die Lufthansa auch wieder mit Fußbällen an der Spitze herum. Also all diese Dinge, die sind in der Gesellschaft so präsent, dass es schon einen Informationswert hat, wenn man sich nicht darauf bezieht.
Punkt Nummer 8. Und auch jetzt wird es wieder provokant. Fußball fasziniert uns so, weil eine ganze Industrie dahinter steckt, die dafür sorgt, dass er uns fasziniert.
Unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist der Fußball richtig viel wert. Also das produziert Arbeitsplätze. Als letztens der Hamburger SV fast abgestiegen ist, konnte man in den 2 Tagen vor dem entscheidenden Spiel lesen, wie viele Arbeitsplätze davon abhängen in Hamburg, wenn diese Mannschaft nicht mehr in der ersten Bundesliga spielt. Also das ist ein Wirtschaftsfaktor. Und insofern sind wir ja auch über andere Formen, wo man Bruttosozialprodukt generiert, dankbar. Und dazu gehört der Fußball auch.
Verzeihen wir deshalb Menschen wie Uli Hoeneß so schnell? Weil er uns durch den Fußball nicht nur gute Unterhaltung und spannende Samstage beschert, sondern auch Arbeitsplätze sichert?
Man hält ihn nicht für einen Verbrecher, sondern für jemanden, der ja eigentlich unser Uli ist, der als Fußballheld jemand ist, den man gar nicht vom Sockel schubsen kann. Und jetzt hat er halt irgendwie Pech gehabt und die Dinge sind mit ihm durchgegangen. Aber eigentlich ist er immer noch der Held, der er nur durch Fußball geworden ist.
Seltsam. Naja, weiter geht's mit unserer Liste. Wir sind schon bei Punkt 9 angekommen und da darf ich natürlich das hier nicht vergessen. Fußball fasziniert uns so, weil Fußball unsere Welt widerspiegelt, im Kleinen.
Am Fußball kann man sehen, wie sich Showgeschäft verändert hat. Am Fußball kann man sehen, wie sich sozusagen Wertschöpfungsketten in so medialen Öffentlichkeiten verändert hat. Den Fußball kann man fast als eine Art Seismograph für politische und soziale Konflikte beobachten.
Während wir die Welt nicht verstehen, sind wir froh, dass wir uns wenigstens im kleinen Biotop des Fußballs zu Hause fühlen, mit all seinen Konflikten und Emotionen. Kurze Zusammenfassung bis hierhin. Fußball ist so faszinierend, weil jeder die Regeln versteht. Weil Fußball die Heldenfiguren produziert, nach denen wir uns sehnen. Weil Fußball uns moderne Gladiatorenkämpfe bietet. Weil wir beim Fußball Teil einer großen Geschichte sein dürfen. Der Fußball verbindet uns mit Gleichgesinnten. Er macht uns auf andere Länder aufmerksam und auf deren Probleme. Und er bildet unsere Gesellschaft im Kleinen ab. Oder so. Kommen wir zum 10. und wie ich finde, allerwichtigsten Punkt.
Auf der einen Seite ist Fußball und alles, was drumherum passiert, eine riesengroße Inszenierung. Auf der anderen Seite ist das Spiel selbst wirklich echt. Also sobald das Spiel angepfiffen ist, ist alles offen. Und selbst eine Mannschaft, die einen 20 oder 200 Mal höheren Etat hat als die andere Mannschaft, kann gegen diese verlieren. Meistens ist das nicht der Fall, aber da das möglich ist, ist das eine wirklich echte Situation. Und daran sind wir in modernen Gesellschaften immer weniger gewöhnt.
So, und jetzt hat er mich, der Herr Nassei. Euch auch? Ich glaube, genau das ist es. Wir sind gewohnt, dass wir in einer inszenierten Welt leben. Fernsehshows sind durchgetaktet, die Politik ist berechenbar, unser Arbeitsalltag ereignislos. Beim Fußball ist alles offen. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen nicht, wie das Spiel ausgeht. Wer gewinnt, wer verliert, wer sich verletzt, wer ausgewechselt wird, wer sich blamiert oder zum Star wird. Egal wie viel Geld in dieses Spiel gesteckt wird, es bleibt ein Spiel mit offenem Ausgang. Naja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alles mit fairen Mitteln zugeht. In diesem Sinne werde ich mich überwinden und dieses Jahr zumindest mal ein Spiel der Fußball-WM anschauen. Mit anderen Leuten zusammen. Und mit dem Second Screen auf den Knien. Da geht es mir besser als Herrn Nassihi.
Mich ereilt ein sehr schweres Schicksal, weil ich während des letzten Gruppenspiels der Deutschen gegen die USA einen Vortrag zugesagt habe, den ich genau um die Zeit halten muss. Und das ist ein echtes Opfer. Ich bitte um Mitleid.
Und ihr? Seid ihr dabei? Wenn ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, wir hören uns wieder bei der nächsten Tonspur Forschung. Bis dahin, eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.